Als ich die Zuteilung bekam für die Predigt, Jesaja 24 bis 39, das sind ja stramme 16 Kapitel, alle nicht so ganz einfach. Und ich habe das jetzt im Lauf der Woche mir so neben allen anderen Dingen mal angeschaut. Da war ich etwas erschlagen, muss ich zugeben. Ich bin jetzt nicht ganz ungeübt im Predigen, aber das ist schon immer wieder sportlich. Und ich habe da zwischendrin mal gedacht, am besten, ich nehme einfach die Kapitel und lese sie alle vor, eins nach dem anderen. Die meisten haben es vielleicht gar nicht gelesen. Dann haben sie wenigstens den Bibeltext gelesen, sage Amen. Und vorher, der Text spricht ja für sich. Und dann hätte ich euch nach Hause entlassen, aber vielleicht sagt er, hätte ich auch zu Hause bleiben können dafür. Ja, ich habe dann meine Buntstifte genommen, die ich gerne verwende beim Bibellesen. Ich habe da so ein Farbsystem hier entwickelt. Und dann bin ich mal durch diese 16 Kapitel und habe über Gerichte Gottes, die habe ich anmarkiert, und Sünde vom Volk oder von Nationen und dann die Verheißungen Gottes und seine Hilfe und seine Rettung und Erlösung. Das haben alles, hat ganz verschiedene Farben. Und dann gewann ich mit der Zeit so, jedenfalls glaubte ich, das einen Überblick zu bekommen und auch einen Eindruck von diesem Text. Ich werde jetzt ein bisschen eine längere Einleitung machen, das mögt ihr mir verzeihen, weil ich versuchen will, deutlich zu machen, was ist mir da begegnet in diesen Texten und was, glaube ich, ein Thema zu erkennen. Das will ich dann anhand von zwei, drei Beispielen zeigen. Erstens der Prophet selber, noch einmal Jesaja. Wir rufen uns in Erinnerung, die Teilung von Israel in Nordreich Samaria und Südreich Judäa lag ungefähr 200 Jahre zurück. Sein Dienst konzentrierte sich schwerpunktmäßig auf das Südreich Israel und auf einige heidnische Nationen. Er hat die geistlosen Rituale seines Volkes verurteilt und auch den Götzendienst, in den so viele gefallen waren. Er hat auch die babylonische Gefangenschaft vorausgesagt und die Erfüllung einiger seiner Prophetien, die er ausgesprochen hat, die schon während seiner Lebenszeit in Erfüllung gegangen sind, waren dann auch die Beglaubigung seines prophetischen Dienstes in Bezug auch auf Dinge, deren Erfüllung man noch nicht sehen konnte. Er sah den Versuch von Sanherib voraus, Jerusalem einzunehmen, dass das fehlschlagen würde, das hat er vorausgesagt. Er hat dem Hiskia, als er schwer krank war, gesagt, du wirst sterben, und dann hat der Herr ihn wieder geschickt und hat gesagt, du wirst gesund werden. Das ist tatsächlich auch so passiert. Lange bevor Kyros, der persische Herrscher, auf der Bildfläche erscheinen würde, hat ihn Jesaja schon als Befreier bezeichnet aus der babylonischen Gefangenschaft. Er hat viele Verheißungen gegeben für das erste Kommen unseres Herrn, also die Geburt damals in Israel. Und diese Verheißungen, die sich wortwörtlich erfüllt haben in Jesus, geben auch Beglaubigung für die Aussagen, die er in Bezug auf die Wiederkunft Jesu gegeben hat, die ja noch bevorsteht. Er hat ziemlich viel Material geliefert für den künftigen Tag des Herrn, also die Gerichtszeit am Ende der Geschichte dieser Erde. Er gibt Aussagen über das zeitliche Königreich Gottes auf dieser Erde, das sogenannte tausendjährige Reich, und unterscheidet es aber auch von dem künftigen ewigen Königreich, wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen würde. All das bietet Jesaja, also unglaublich viel Stoff. Soweit einmal der Prophet, dass wir verstehen, was war sein Dienst, und dann vielleicht der Rahmen, in dem er gewirkt hat, den will ich nochmal hervorheben. Im Kapitel 1, im Vers 1 ist gesagt, in welchem zeitlichen Rahmen er tätig war. Jesaja 1, Vers 1, das ist die Vision Jesajas, des Sohnes des Amos, der von Juda und Jerusalem sah, die er von Juda und Jerusalem sah, zur Regierungszeit von Usia, Joram, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Er hat also Usia kennengelernt, der 52 Jahre lang König in Israel gewesen war. In dieser Zeit hat sich Israel zu einer starken wirtschaftlichen und auch militärischen Macht entwickelt. Zugleich aber ist das Volk sehr untergegangen in geistlicher Hinsicht. Als Antwort auf diesen geistlichen Niedergang des Volkes hat Gott Assyrien als neue Weltmacht entstehen lassen unter ihrem Herrscher Tiglath-Pileser. Und Israel hat dann Kontakt mit diesem Herrscher aufgenommen, diesem Assyrer, weil die Nordhälfte, das Reich Israel oder Samaria, zusammen mit ihren Verbündeten, den Syrern, haben Juda herausgefordert in politischer Weise. Und dann ist er zu dem assyrischen Herrscher, hat er gesandt, um Hilfe. Das war natürlich sehr folgenreich, denn dieser assyrische König, der hat das nicht kostenlos gemacht, sondern er musste dann einen Altar für einen assyrischen König nach Israel bringen und dort bauen lassen. Und dann wurde dieser Altar aufgestellt im Vorhof des Tempels, und für diesen assyrischen Altar wurde der Altar Gottes auf die Seite geschoben. Das hat ja eine tiefe geistliche Bedeutung. Also Gott wurde buchstäblich auf die Seite geschoben und stattdessen stand dann der Altar des Assyrers. Und einige Zeit später hat dieser Ahas dann vielleicht das Beste getan, was er in der Situation noch tun konnte. Er hat den Tempel gleich ganz abgesperrt, dass man dort nicht mehr hinging. Sein Sohn Hiskia regierte dann auch 29 Jahre. Der hat den Tempel wieder eröffnet und eine geistliche Reform im Volk durchgeführt. Es gab dann verschiedene Auseinandersetzungen mit dem assyrischen König. Der hat sich nicht ganz so an die Abmachungen gehalten, die Israeliten aber auch nicht. Und dann wollte er Jerusalem erobern, hat das schon eingekesselt. So vielleicht, wie wir das im Moment in Kiew sehen, ja, wo diese Stadt eingekesselt ist. Ich wünschte, die hätten auch einen Hiskia und Propheten, einen Jesaja, die dann auch im Namen Gottes etwas sagen können, das Volk zur Buße rufen können, aber auch zum Gebet. Und wie ich es vorhin schon erwähnte, Jesaja hat vorhergesagt, dass diese Eroberung nicht erfolgen würde, und das ist dann tatsächlich auch so gekommen. Also das war so die Zeit, in der Jesaja regierte. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil, also das war der Prophet selber, dann der zeitliche Rahmen und seine Botschaft. Was waren die Themen, die er behandelt hat? Von Kapitel 24 bis 39. Diese Kapitel, wenn man sie liest, ich weiß nicht, wer das alles gemacht hat von euch, der merkt, das ist so ein richtiges Auf und Ab, so ein Wechselspiel von Sünde und Gericht, also Sünde des Volkes oder auch der heidnischen Nationen, das Gericht Gottes als Antwort darauf, aber auch der Verheißungen, der Rettung, der Erlösung. Das war immer so ein Hin und Her in der Geschichte des Volkes Israel. Treue Könige waren da, und das wurde wiederum abgewechselt mit Gottlosigkeit. Treue Könige, die trotzdem Kompromisse eingegangen waren und also nicht immer so ganz eindeutig waren. Manche Reformation wurde angestoßen, dann wieder der Hochmut und die Selbstsicherheit von Königen. Das war immer so ein Hin und Her. Und das ist einmal die Beschreibung des Volkes selber, wie es bei denen so zuging. Aber drumherum waren ja auch viele Nationen, wie zum Beispiel die Syrer, die Assyrer, später die Babylonier. Und mitten in dieser großen Weltgeschichte, wo Gott auch über verschiedene Städte und Völker, die um Israel herum waren, etwas gesagt hat, auch an Gerichtsworten, sehen wir immer wieder neu, das Hauptthema, was Gott vor allen Dingen anspricht, war immer wieder Zion. Das ist ein Begriff, der in unserem Abschnitt 13 Mal genannt wird. Zion als ein Begriff für den Tempelberg, also da, wo das religiöse Zentrum des Volkes war. Das ist eigentlich das große Thema, und das merken wir immer wieder in prophetischen Worten. Gott geht es nicht in erster Linie um die heidnischen Nationen, sondern es geht um sein Volk. Und sein Volk war immer wieder Beispiel für das Handeln Gottes an Menschen. Wir sollten damit lernen, wie denkt Gott, was erwartet Gott, wie reagiert Gott, wie vergibt Gott, wie schlägt er und wie heilt er auch wieder. Das sehen wir an Israel typologisch, sagen die Theologen, also vorbildhaft, als ein Beispiel, als ein Lehrbeispiel, so handelt Gott. Zum Beispiel, müsst das nicht unbedingt aufschlagen, im 1. Korintherbrief im Kapitel 6 sagt er, nachdem er einige Ereignisse Israels kurz angesprochen hat, sagt er, das ist als Beispiel, griechisch Typos, also beispielhaftes Handeln, das ist als Beispiel für uns geschehen. Also wir sollten an der Geschichte Israels, an seinem Verhalten, seinem Volk gegenüber lernen, wie Gott ist und was das auch für uns bedeutet. Gott hatte Israel erwählt als ein ganz besonderes Beispiel seiner Heiligkeit und seiner Liebe, seiner Gebote und seiner Treue. Oder wie es Paulus sagen würde, um die Güte Gottes zu zeigen, aber auch den Ernst Gottes, das alles sehen wir an ihm. Später würde er mal durch den Propheten Hosea sagen lassen, ich habe mich verlobt mit dir in Gerechtigkeit und Gericht, also du sollst mich ernst nehmen, aber auch in Gnade und Barmherzigkeit. Das ist das, was mich dir gegenüber treibt. Gott hat immer wieder auch Menschen, die zu seinem Volk gehören, gezüchtigt. Er hat ihnen deutlich gemacht, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Mose durfte zum Beispiel nicht ins verheißene Land. Aaron hat seine zwei Söhne verloren bei der Einweihung der Stiftshütte. Also das zeigt immer wieder, Gott ist ein heiliger Gott, den wir ernst nehmen müssen. Und zugleich hört die Liebe Gottes nie auf. Ich habe jetzt das Vorrecht gehabt, in den vergangenen Tagen genau das Gegenteil zu machen von heute Morgen. Jetzt soll ich aus 16 Kapitel eine Predigt machen und dort durfte ich jetzt aus 4 Versen 12 Predigten machen. Nämlich 1. Korinther 13, die Liebe ist, und dann kommen ja diese einzelnen Attribute, die wir dann miteinander betrachtet haben. Und was mir da aufgefallen ist, Gott sagt zum Beispiel mal im Römerbrief, dass er Menschen, weil sie nicht auf ihn gehört haben, dahingegeben hat. Und wenn wir das so flüchtig lesen, denken wir, er hat sie zusammengeknüllt wie ein Stück Papier, das man nicht mehr braucht, und in den Papierkorb entsorgt. Aber das bedeutet es nicht. Dahingegeben bedeutet, Gott lässt Menschen die Folgen ihres Lebens spüren. Er sagt, okay, wenn ihr euch von mir abwendet, wenn ihr meint, ihr wisst alles besser, dann macht's. Und seht, was draus wird. Manchmal sagen wir das auch in der Kindererziehung. Und das tut Gott auch. Und dann lässt er Menschen laufen, die auch in manche Not hineinlaufen. Aber das bedeutet nicht, dass er uns aufgibt, sondern dass er Dinge geschehen lässt, damit wir erwachen, dass wir umkehren zu ihm, ihn ernst nehmen und ihm vertrauen. Und das ist genau die Geschichte, die Gott mit Israel ging. Er hat ihnen sein Wort gegeben, er hat sie laufen lassen, wenn sie meinten, sie wüssten alles besser. Er hat sie spüren lassen, was die Folge ist, aber er hat sie auch wieder zur Umkehr gerufen und sich ihrer auch wieder erbarmt. Und davon wollen wir versuchen, ein bisschen zu lernen. So, das war eine lange Einleitung. Aber mir war das einfach, mir hat das sehr geholfen, diese 16 Kapitel thematisch ein bisschen zu erfassen. Ich muss das immer so ein bisschen den Überblick gewinnen, sonst bin ich so verloren in einem solch reichen Text. Wir gucken uns jetzt mal ein Beispiel an, wie Gott also die Sünde anspricht, die Folge des Gerichts und wie er dann auch wieder sich erbarmt hat. Wenn ihr eure Bibel da habt, also ich hoffe, dass ihr sie immer griffbereit habt im Gottesdienst, lesen wir mal im Kapitel 28 eine Aussage Gottes über sein Volk. Wehe der stolzen Krone der Betrunkenen von Ephraim, der welkenden Blume ihrer herrlichen Pracht, die oben über einem fruchtbaren Tal derer steht, die vom Wein taumeln. Gott spricht ihren Stolz an, Gott spricht ihr hemmungsloses Leben an. Sie sind betrunken und sie meinen noch, irgendwas Besonderes zu sein. Dann ein Stückchen weiter unten im Vers 14 sagt er ihnen als weiter, wie sie denken. So hört nun das Wort des Herrn, ihr Spötter, die ihr über dieses Volk herrscht, das in Jerusalem wohnt. Er spricht also die Herrscher an. Und denn ihr sagt, wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Wenn eine Flut kommt, wird sie uns nicht treffen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht und Heuchelei zu unserem Versteck gemacht. Nun, ich nehme nicht an, dass sie das buchstäblich so gesagt haben, aber das war ihre Herzenshaltung, der Heuchelei und der Lüge Raum zu geben, und sie meinten, das schützt sie. Er spricht ihre Sünde noch weiter an im Kapitel 29, im Vers 13. Und der Herr spricht, weil dieses Volk sich nur mit seinem Mund zu mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, aber ihr Herz ist fern von mir und sie mich nur nach angelernten Menschengeboten fürchten. Also religiöse Traditionen. Ich mache gewisse Dinge und manche Dinge nicht, und da denke ich, ich bin ein guter Christ. Er sagt aber, euer Herz ist gar nicht bei der Sache, ihr seid nicht bei mir. Deswegen will ich auch mit diesem Volk wundersam umgehen, wundersam und wunderbar, sodass die Weisheit seiner Weisen vergeht und die Klugheit seiner Klugen sich verbirgt. Und in Kapitel 30 geht das immer noch weiter. Weh den widerspenstigen Kindern, die ohne mich ratschlagen und ohne meinen Geist Bündnisse schließen, um eine Sünde auf die andere zu häufen, die nach Ägypten hinabziehen, um dort Hilfe zu holen und meinen Mund nicht befragen. Also er wirft ihnen eine ganze Menge vor, und die Konsequenz ist Gottes Gericht. Wir lesen das in Kapitel 29 als Beispiel. Wie Ariel, das war eine Stadt, Ariel, du Stadt des Lagers Davids, fügt Jahr zu Jahr und feiert die Feste im Jahreskreis, denn ich will den Ariel ängstigen. Ariel auf Deutsch, der Löwe Gottes. Und diesen Löwen mache ich Angst, das ist ein Wortspiel, ja. Also ich werde euch Angst machen. Und er soll mir ein rechter Ariel sein, denn ich will dich ringsumher belagern und will dich mit Bollwerk bedrängen und will Welle um dich aufrichten lassen. Also Israel, du wirst spüren, was du angerichtet hast. Weiter im Vers 6. Denn vom Herrn wirst du heimgesucht mit Donner, Erdbeben und großem Getöse, mit Sturm, Unwetter und Flammen eines verheerenden Feuers. Oder Vers 10. Kapitel 29, denn der Herr hat einen Geist des tiefen Schlafs über euch ausgegossen und eure Augen verschlossen, die Propheten und eure Anführer, die Seher, hat er verhüllt. Also Gott sagt, schaut, das ist die Konsequenz eures Handelns. Und dann könnte man denken, so, jetzt ist Feierabend. Also wenn Gott sowas sagt, dann ist ja alles zu spät. Was soll jetzt noch Gutes kommen? Aber Gott tut das ja an seinem Volk, um sie zur Umkehr zu bewegen. Dass sie merken, wo was schiefgelaufen war und warum er so antworten musste, weil er heilig ist. Und dann lesen wir zum Beispiel im Kapitel 29, im Vers 22. Kapitel 29, Vers 22. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat zum Haus Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt werden und sein Gesicht soll sich nicht mehr schämen. Denn wenn sie ihre Kinder sehen werden, die Werke meiner Hände unter ihnen, werden sie meinen Namen heiligen und werden den Heiligen in Jakob heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, die einen verwirrten Geist haben, werden Verstand annehmen und die Schwätzer werden sich belehren lassen. Und schon im Vers 19 hat er gesagt, die Demütigen werden wieder Freude haben am Herrn und die Armen unter den Menschen werden fröhlich sein über den Heiligen Israels. Also wir sehen immer wieder diesen Kreislauf in der Geschichte Israels. Gott hat sein Wort gegeben, Israel hat Gottes Wort übertreten, Gott gibt sie dahin in die Folgen ihrer Wege, er züchtigt sie, aber er lässt sie nicht aus dem Blick. Er vergisst sie nicht, er verwirft sie nicht, sondern er gibt ihnen Verheißungen und zeigt ihnen die Erlösung. Und wann immer sich das Volk umwendet zu ihm, ist er da, um zu retten. Ich muss sagen, mich begeistert das selber immer wieder neu, wenn ich das einfach so sehe an der Geschichte Israels. Wie Gott handelt, wie Gott treu ist. Es macht so ungeheuer viel Mut. Aber wir haben vielleicht alle die Frage, okay, das ist Israel, das ist 2700 Jahre her. Was hat das mit mir zu tun? Nun, ich denke, vorhin haben wir gelesen, Israel ist ein Beispiel, ein Prototyp, ein Typos, ein Vorbild für das, was Gott auch in seinem Volk tun wird. Und deswegen lernen wir aus diesem Kreislauf auch für uns. Ich möchte das tun mit dem bekannten Text aus dem Hebräerbrief im Kapitel 12. Hebräerbrief, Kapitel 12. Und da lese ich zum Beispiel Vers 5. Ihr habt den Trost vergessen, der zu euch als Söhnen spricht, mein Sohn. Achte die Erziehung des Herrn nicht gering und gib nicht auf, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Gott drückt eben nicht immer beide Augen zu, wenn wir sein Wort missachten, wenn wir ihm nicht vertrauen, wenn wir ihm nicht gehorchen, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, wenn wir nur äußerlich eine Frömmigkeit aufrechterhalten, aber unser Herz ist ferne von ihm. Gott lässt das nicht einfach so immer auf sich beruhen. Gott, manchmal greift Gott in unser Leben ein durch etwas, was uns aufwecken soll. Das kann ein ganz persönliches Erlebnis sein, wie eine Krankheit oder ein Unfall oder irgendein Wort Gottes, das wir lesen, oder ein Mensch, der uns anspricht, oder das einfach alles schief geht und wir auf einmal merken, lieber Gott, warum lässt du das alles so passieren? Es können globale Dinge sein, wie eine politische Entwicklung, wie wir sie vielleicht so spüren auch in den letzten Tagen. Ja, Gott lässt uns manchmal auch die Frucht unserer Wege spüren. Und er tut das immer als Vater. Er tut das nicht, weil er uns wegschmeißt, weil er uns entsorgen will, weil er uns einfach dahingibt, um uns zu vergessen. Gott hat sein Volk Israel nie aus den Augen gelassen. Er hatte immer eine klare Absicht und immer war er souverän und immer hat er die Grenzen bestimmt und immer war er offen zur Vergebung und zur Erneuerung. Und das tut er bei uns eben auch. Wir lesen im Vers 7, wenn ihr die Erziehung ertragt, dann handelt Gott mit euch wie mit Söhnen, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Gott muss auch uns prägen, Gott muss auch uns erziehen und er tut das genau wie beim Volk Israel. Israel hat immer gesagt, ich habe euch durch die Wüste geführt, 40 Jahre lang, und euch dabei erzogen, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Ich habe euch Mangel erleben lassen, damit ihr merkt, wohin ihr kommt ohne mich. Und ich habe euch die Hand ausgestreckt und habe euch versorgt mit Manna. Und dann habe ich mal den Felsen gespalten, dass ihr Wasser habt. All das hat Gott für Israel getan. Und genau das will er auch für uns tun. Dass wir auch durch sein Eingreifen merken, ey, wo ist eigentlich unsere Quelle? Wo ist eigentlich unser Leben? Und er tut das, damit wir, wie es im Vers 10 heißt, seiner Heiligkeit, an seiner Heiligkeit Anteil bekommen, dass wir also verändert werden, dass unser Denken und unser Handeln verändert wird, wie wir es vorhin in der Einleitung auch gehört haben. Das Ergebnis wird sein, im Vers 11, nicht immer nur Freude. Ich meine, wenn Gott manchmal so eingreift in unser Leben, das macht uns ja keinen Spaß. Dafür ist es übrigens auch nicht gedacht. Da kann es manchmal sein, dass wir Traurigkeit empfinden, keine Freude mehr. Aber er sagt, das Ziel ist eine Frucht, die eine ganz andere Ebene hat wie die vergänglichen Früchte dieser Welt. Gott ist heilig. Gott geht seine Geschichte mit uns. Gott redet zu uns. Gott lässt uns die Folgen auch unseres Weges spüren. Aber er ist immer da, um uns im Blick zu behalten, um sein gutes Ziel mit uns zu erreichen. Genauso hat er es mit Israel gemacht. Ich gehe wieder zurück in unseren Text, um einen zweiten Aspekt zu zeigen, der mir begegnet ist. In diesen 16 Kapiteln spricht Gott nicht immer nur von seinem Volk, sondern er redet auch von den Nationen, die um Israel her waren. Er spricht ihre Sünde an, er droht ihnen das Gericht an. Und die Dinge, die dann passierten zu Lasten dieser Völker, blieben nicht ohne Auswirkung auch auf Israel. Sie waren ja ein Teil dieser Welt. Und wenn Gott dann über die damalige Welt Gerichte schickte, dann war das Volk Israel nicht immer unbeteiligt. Das ging nicht einfach so an ihnen vorbei. Das lief nicht immer um ihre Grenzen herum. Wenn wir zum Beispiel Kapitel 24, Vers 1 lesen, da sehen wir, was Gott sagt, was er vielleicht damals ein Stück wahrgemacht hat und was aber für Bibelkenner so ein bisschen nach Offenbarung klingt, nach dem Buch der Offenbarung. Da heißt es im Vers 1, sieh, der Herr macht die Erde leer und öd, er kehrt um, was darin ist, und zerstreut ihre Bewohner. Vers 6, darum frisst der Fluch die Erde und büßen seine Einwohner. Darum sind die Einwohner der Erde dahingeschwunden, sodass wenig Leute übrig bleiben. Gott hat gesagt, und wir lesen das im Buch der Offenbarung, dass die Gerichte, die über diese Welt kommen, eine weit gravierendere Folge haben werden, als wir das mit einer leisen Andeutung in den letzten 2 Jahren gespürt haben. Er sagt, diese Welt wird untergehen. Wir lesen das im Vers 19. Es wird die Erde mit Krachen zerkrachen, mit Bersten zerbersten und mit Wanken auseinanderbrechen. Vers 21, zu der Zeit wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und auf der Erde die Könige der Erde. Sie werden wie Gefangene in einer Grube gesammelt und in einem Kerker eingesperrt, das heißt im Totenreich, und nach langer Zeit wieder heimgesucht werden. Das heißt, eines Tages kommt die Auferstehung und dann eben zum Gericht. So, das, was Gott sagt, das wird über dieser Welt passieren. Und wenn man das so liest, dann, ich weiß nicht, wie euch das geht, dann klingt das ja sehr erschreckend. Und das ist es auch. Aber Gott sagt über sein Volk mitten in dieser Voraussage, das werde ich tun auf der Welt, darunter wird die Welt zu leiden haben, sagt er ganz überraschende Dinge über Israel, sein Volk. Wir könnten übertragen, wenn Gott auch über die Gerichte dieser Welt spricht am Ende der Zeit, dann hat er trotzdem seinen Kindern, seinem Volk, seiner Gemeinde etwas Ermutigendes zu sagen. Ich lese in Kapitel 24 den Vers 23. Dann wird der Mond vor Scham erröten und die Sonne wird sie schämen. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen wird, aber jetzt kommt das Entscheidende. Wenn der Herr Zebaoth König sein wird auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten ist Heiligkeit. Gott sagt, diese Welt muss vergehen, ich werde sie richten, viele Menschen werden umkommen, die Welt wird verwüstet werden, auch durch ökologische Katastrophen, aber dann kommt eine Zeit, da werde ich, der Herr, in Jerusalem König sein und dort regieren und die, die mich lieben, werden nach Israel kommen und mich anbeten. Auf dem Berg Zion. Ich habe vorhin gesagt, 13 Mal wird Zion, also der Inbegriff von der Begegnung Gottes mit seinem Volk, in diesen Texten erwähnt. Das ist ihm wichtig. Das hat mich ungeheuer ermutigt. Zum einen denke ich, heute baut der Herr seine Gemeinde auf dieser Erde als diese kleine Herde, mitten im Machtbereich des Fürsten dieser Welt, da baut er seine Gemeinde. Und niemand kann ihn daran hindern. Keine Macht der Hölle kann ihn daran hindern. Und am Ende der Zeit, wenn Gott diese Welt richten wird, dann hat er genau wie bei Israel die Augen auf seine Gläubigen gerichtet. Er hat seine Augen auf sein Volk Israel gerichtet. Er bewahrt sein Volk mitten im Gericht. Er hat sie im Blick, er wird nicht einfach so Gericht über diese Welt streuen und seine Gläubigen aus den Augen verlieren. Nein, er kennt uns mitten in dieser Situation und ist mächtig, uns zu bewahren. Ich weiß nicht, was alles jetzt in den nächsten Jahren so passieren wird. Manche ahnen ja schon seit langer Zeit, dass ganz große Dinge im Gang sind, um die Ordnung dieser Welt auf den Kopf zu stellen, was ganz Neues hervorzubringen. Davon bin ich fest überzeugt, weil die Bibel es so sagt. Das muss ja so kommen. Wie schnell das alles geht, das weiß ich nicht. Und ich bin auch nicht der Top-Erklärer, der sagen kann, was passiert denn da gerade in der Ukraine, wie ist das im prophetischen Wort genau einzuordnen. Aber eines ist klar, wir sehen eine Zeit der Destabilisierung dieser Welt. Und das scheint mir kein Zufall zu sein. Ja, Gott ist ein heiliger Gott, der aber mächtig ist, sein Volk zu bewahren, mitten auch in turbulenten, schlimmen, üblen Zeiten. Und das hat er mit Israel genauso gemacht. Er hat seinem Volk vorausgesagt, es werden Zeiten über euch kommen, da werden 2/3 von eurer Bevölkerung in Kriegen und Katastrophen untergehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und er sagt, und das Drittel, das übrig bleibt, das werde ich auch noch läutern. Also mit denen werde ich auch noch ein ernstes Wort zu reden haben. Das sagt er so im Propheten Sacharja. Und dann wird Jerusalem bedrängt sein von Feinden um sie herum. Und wenn die Feinde denken, so jetzt haben wir sie, jetzt ist unser Griff um ihren Hals gelegt, wir müssen nur noch zudrücken und dann ist fertig mit Israel. Und Israel ohne natürliche Hoffnung sein wird. Genau dann wird Jesus wiederkommen und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen und er wird sein Volk Israel erretten aus dem Würgegriff der Nationen. Warum? Weil Gottes Gaben und Berufungen nicht gereuen können. Die Verheißung Gottes an Israel wird niemals enden. Er wird alles wahrmachen, was an Gerichten notwendig ist, aber wird alles wahrmachen, was an Errettung vorhergesagt wird. Und er wird sein Volk bewahren. Und er wird sein Volk auch in der künftigen Zeit gebrauchen als Botschafter an diese Welt. Und wir dürfen uns die Frage stellen, so jetzt, was heißt das jetzt für uns? Also das Israel, da wird so das alles so eng werden und Gott wird sich beweisen als der, der die Weltgeschichte steuert. Nun, wir leben in dieser Welt. Und diese Welt, so sind die meisten Gläubigen überzeugt, hat eigentlich Gottes Strafgericht verdient. Wir müssen uns eher wundern, dass in den letzten 2 Jahren nicht viel Schlimmeres passiert ist mit dieser Welt. Die Gottlosigkeit dieser Welt ist so grauenvoll, Gott wird so ins Angesicht hinein gesündigt, dass ich mich immer wieder wundere, warum das alles noch so gut läuft, mindestens in der Wahrnehmung unseres Lebens hier, wo wir leben. Für die Welt wird es eine Zeit des Gerichts und des Verderbens geben. Die Bibel nennt das der Tag des Herrn. Den Begriff müsst ihr euch merken. Der Tag des Herrn ist immer ein Ausdruck für die Vernichtungsgerichte Gottes über eine gottlose Welt. Und wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es eine andere Seite. Dann kommt er nämlich für jene, die ihm vertraut haben, die ihm gehorcht haben, die sich von ihm auch verändern ließen, auch durch seine ernsten Maßnahmen. Für sie kommt der Tag Christi. Das sind 2 verschiedene Begriffe, die aber eine ganz unterschiedliche Betonung haben. Der Tag des Herrn als ein Begriff für die Gerichte, die zerstörenden Gerichte Gottes. Der Tag Christi als der Tag, an dem Christus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich nimmt und sein Volk Israel seine endgültigen Bedeutung zuführt. Wir leben in dieser Welt und wir werden manchmal auch erschüttert. Wenn ich jetzt denke an unsere Geschwister in der Ukraine, für die ist von mehr oder weniger von heute auf morgen das Leben nicht mehr das Gleiche. Die Nachrichten, die uns erreichen, gerade auch von Missionswerken, also Berichte, die ich wirklich ernst nehmen kann, wo ich sage, die sind auch wirklich mit Substanz gefüllt und unterliegen nicht irgendeiner Propaganda. Die sind erschütternd, schlimm. Ihr Leben ist nicht mehr so, wie es vorher war. Wir haben uns jetzt in Hemberg jeden Morgen zum Gebet getroffen für die Ukraine. Ganz besonders für die Gläubigen. Manchmal haben wir Namen genannt bekommen oder konkrete Situationen von Geschwistern, die unter dem leiden, unter den Bombardements oder auf der Flucht und ähnliche Dinge. Ja, Gott tut Dinge dieser Welt, die sind schlimm und Christen sind da nicht einfach außen vor. Gott schickt uns nicht immer auf eine Insel, wo wir nur Palmen haben und schöne Getränke. Er lässt uns mitten in dieser Welt Und auch Christen gehen durch schwierige Zeiten. Und die Frage ist, wie verstehen wir diese Zeit? Verstehen wir sie als ein Handeln Gottes mit dieser Welt? Wie bewerten wir das, was zum Beispiel jetzt in diesem Konflikt vor sich geht? Wohin ist unser Blick gerichtet? Sind wir einfach nur wütend auf böse Menschen? Und das bin ich. Ich bin wütend auf böse Dinge, die passieren, natürlich. Aber wir werden noch etwas mehr sehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, diese Welt muss destabilisiert werden, damit eines Tages der akzeptabel, ersehnt und akzeptabel sein wird, von dem die Bibel schreibt, dass er kommen wird. Einer, der diese Welt in seine Hand nimmt und als starker Führer anscheinend diese Welt rettet, der ein Messias ist. Wir hatten vor mehr als 80 Jahren hier in Deutschland einen, den hat man als Messias gefeiert. Den hat man als Retter und Erlöser gefeiert, mit diesen Begriffen. Christen haben das so gesagt. So haben sie Adolf Hitler verstanden, in ihrer Blindheit. Das war er natürlich nicht. Wir können es heute sehen, aber es wird ein viel schlimmerer kommen und der wird nötig sein und der muss nötig werden und deswegen geschieht in dieser Zeit ganz viel, was das möglicherweise jetzt in Gang setzt. Wir kennen Gottes Agenda nicht, ich habe keinen Einblick in seinen Kalender, aber Gottes Wege sind vollkommen und er wird genau das tun, was er vorhergesagt hat. Und ich musste denken an die Abschiedsrede unseres Herrn, der von diesen Dingen gesprochen hat in Matthäus 24. Er hat dort gesagt im Vers 6, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu, dass ihr nicht erschreckt. Und ja, unsere Geschwister in der Ukraine erschrecken schon, wenn Bomben fallen und man auf der Flucht sein muss natürlich. Er sagt, es wird geschehen, Vers 7, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und es werden Hungersnöte und Seuchen da sein und Erdbeben und das ist alles nur der Anfang. Und man könnte fragen, was sagt Gott jetzt in diese Zeit hinein? Was sollen die Christen jetzt machen, wenn sie sehen, Mann, da passieren ja böse Dinge. Vielleicht kommt Jesus bald wieder, vielleicht geht alles jetzt aufs große Finale zu. Am besten wir schließen ein Gemeindehaus, bleiben alle schön beieinander, haben nichts mehr mit der bösen Welt zu tun, aber naja, kriegen wir wahrscheinlich miteinander Krach, wäre auch nicht gut. So, und was sagt der Herr aber? Wenn wir weiterlesen in Matthäus 24, Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Er sagt, schau, die Rettung ist da, vertrau auf mich, schau auf mich. Schau nicht so viel, nicht nur auf die Zeitungen, schau nicht nur auf die Politiker, schau nicht nur auf die Kommentatoren, sondern schau auf mich. Und dann kommt ein ganz toller Vers. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden als Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Das heißt, als er sagt, schau, das wird alles passieren. Das große Ziel rückt näher, wie bei Israel damals auch, sagt Gott. Und was haben wir zu tun? An einer anderen Stelle heißt es mal, handel, bis ich wiederkomme. Also wenn ich wüsste, dass jetzt das große Finale unmittelbar bevorsteht, würde ich sagen, lasst uns nächsten Sonntag Missionare aussenden. Denn das Evangelium muss gepredigt werden bis ans Ende der Zeit. Wir haben keine Freigabe von unserem Herrn zu sagen, predigt das Evangelium, solange ihr das für sinnvoll haltet. Sondern handelt jetzt. Vielleicht gerade jetzt. Weil wir nicht wissen, wie lange so etwas noch möglich sein wird. Ich schließe mit einem Satz, der mich heute Morgen, oder ein Wort eigentlich, das mich heute Morgen bewegt hat, ziemlich am Ende der Bibel, in Offenbarung 18. Da ist auch von diesem ganz großen Finale Gottes die Rede über diese Welt und er redet über eine Weltmacht, die sich brüstet und der er ein Ende setzt. Vers 2 zum Beispiel, sie ist gefallen, Babylon die Große, und eine Behausung der Dämonen geworden, ein Gefängnis aller unreinen Geister und so weiter. Er sagt also, das wird untergehen, diese Weltmacht wird untergehen. Und dann ist mir der Vers 4 aufgefallen. Ich glaube, noch nie in meinem Leben ist der Vers mir so aufgefallen. Denn da steht, dann hörte ich eine andere Stimme. Er hat also eben die Stimme eines Engels gehört, der gesagt hat, diese Weltmacht wird untergehen. Und dann heißt es, dann hörte ich eine andere Stimme vom Himmel, die sprach und die hat ein ganz anderes Ziel. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden beteiligt seid und euch nichts von ihren Plagen trifft. Also mitten in eine Voraussage schaut, hier ist mein Wort gewesen, es hat die Welt mit Füßen getreten, ich werde Gericht halten über diese Welt, das kündige ich an, das wird kommen, sagt er der Gemeinde, einmal das, was ich eben sah, handelt, bis ich wiederkomme, aber tut auch das, was im Vers 4 steht, geht aus von dieser Stadt. Und das heißt es nicht, zieh aus Stuttgart aus oder wo immer du zu Hause bist, sondern innerlich trenne dich von einer Welt, die Gottes Wort mit Füßen tritt. Trenne dich von einer Welt, wo es heißt, ja, es wird uns alles gut gehen und wir werden Erfolg haben und wir kriegen auch Corona in den Griff und wir kriegen die großen Probleme in den Griff. Nein, trennt euch vom Wesen dieser Welt und richtet euren Blick auf den Herrn, der wiederkommt und bereitet euch darauf vor. Das sollte unsere Blickrichtung sein. Dass wir gerade auch ernste Zeiten, in denen wir jetzt leben, dass wir sie begreifen auch als ein Anklopfen Gottes. Nehmt mich ernst. Das sind nur kleine Andeutungen, aber nehmt mich ernst, ich komme wieder und richtet euch auf mich auf und werdet entschlossen in eurem Leben. Wir haben es vorhin gelesen, da gab es Leute in Israel, die haben nur angelernten Menschengeboten Folge geleistet. Das heißt, die hatten eine religiöse Tradition, eine religiöse Form und das lief alles so. Ja, und so ein Gemeindeprogramm kann einem auch sehr täuschen, weil man so mitläuft und denkt, ja, ich bin ja Teil von dem Ganzen. Und Gott sagt, aber wo ist dein Herz? Und das will ich mir heute sagen lassen. Steht ihr angesichts dessen, dass ernste Dinge in der Welt geschehen, o Herr, erwecke du immer wieder neu mein Herz, ich kann das gar nicht. Erfülle mein Herz mit deiner Liebe. Erfülle mein Herz mit Liebe zu dir. Hilf mir zu sehen, wo ich in Kompromissen lebe, die nicht gut sind, wo Dinge Einfluss auf mein Leben haben, die dir nicht gefallen. Gott lässt uns auch in diesen Zeiten leben. Zum einen, damit wir Licht und Salz sind und sein Wort noch verkündigen, handelt, bis ich wiederkomme. Das Evangelium muss verkündigt werden auf der ganzen Welt, bis er wiederkommt. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, dass wir unser Herz prägen, verändern lassen, so dass es Jesus ähnlicher wird und dass wir diese Zeit auch begreifen als etwas, Gott geht mit uns dadurch. Er wird seine Gemeinde nicht aus den Augen lassen. Er wird jeden Einzelnen nicht aus den Augen lassen. Er, der uns errettet hat, der ist mächtig, uns zu bewahren und bis ans Ziel zu bringen, der das gute Werk angefangen hat bei dir, der wird es vollenden, egal wie die Zeit ist und wie schwach du bist. Er wird sein Werk vollenden. Und diese ernsten Aussagen sind nicht das letzte Wort, sondern die Aussage der Treue Gottes, der uns liebt, der uns manchmal auch aufrüttelt, aber der sein Wort erfüllen wird an uns, sodass wir ihn erwarten. Mit dem nötigen Ernst, durch den Blick auf diese Zeit, mit der Bereitschaft, ihm einfach zu dienen, wie wir es bisher getan haben, mit der Erwartung, dass er kommt. Und wir wissen ja, wie die Bibel endet. Und ich denke, die Zeit heute, die macht das noch viel dringender. Da betet einer, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und dass Jesus kommt und dass wir ihn ersehnen. Ich denke, die Zeit heute begünstigt das sehr. Also ich muss sagen, so die letzten paar Jahre ist meine Sehnsucht, dass Jesus kommt, viel größer geworden. Und ich freue mich auf ihn und ich bitte ihn darum, dass er kommt. Und lass unser Herz immer mehr darauf ausgerichtet werden, damit mit unserem Leben das geschieht, was er will. Lasst uns noch für einen Moment still werden, jeder auf seinem Platz, für einen kleinen Moment still werden vor Gott. Und ich schließe dann ab.